Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen von einfachen Worten von Experten erklärt werden. Mit euch wieder dabei euer Host und Physiotherapeut Ivan Golovko. Und als Gast haben wir heute Benedikt Walter. Er ist Personal Trainer und Experte gerade im Bereich Abnehmen und Muskelaufbau. Und da wollen wir ihn dann erstmal fragen. Benedikt, magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benedikt Walter. Ich bin mittlerweile seit 8 Jahren als Personal Trainer und Online-Coach tätig, habe mich vor allem auch auf das Thema Abnehmen und Muskelaufbau spezialisiert. Das heißt, ich zeige den Leuten wirklich konkret, wie man nachhaltig seine Wunschfigur erreicht, ohne dabei verzichten zu müssen, was das Thema Ernährung angeht, aber auch eben ohne zu hungern. Das Ganze machen wir auch, ohne eben stundenlang auf dem Laufband zu stehen. Das ist so das, für das ich am Ende stehe.
Abnehmen ist ja auch ein sehr großes Thema, was jeder mal irgendwann mal in den Angriff nimmt. Was ist deiner Meinung nach so die häufigsten Missverständnisse oder die Glaubenssätze, woran die Leute sich festhalten, gerade in Bezug auf das Abnehmen?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Die Leute denken meistens, man muss sich eben quälen, man muss auf irgendwas verzichten oder darf auch gar nichts mehr Ungesundes essen. Das heißt, die Erwartungshaltung, der Glaubenssatz dahinter ist von vornherein eben sehr, sehr negativ behaftet, dass man eben immer diese temporäre Situation hat, okay, ich will jetzt zum Beispiel 10 Kilo verlieren. Das heißt, ich esse nur noch Salat, Hähnchen, Reis. Was vielleicht für einen Moment funktioniert, aber danach, wenn man eben wieder seine Lebensqualität zurückerlangen möchte, dann kommt der klassische Jojo-Effekt und das Ganze ist halt am Ende eben vom Gewicht zumindest wieder drauf. Die Leute kriegen auch oftmals durch ihr Umfeld eben gesagt, dass sie es nicht schaffen. Also das Umfeld ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man hier am besten eben immer positiv bestimmt wird für sein Vorhaben, für sein Ziel und eben nichts gesagt wird, dass man das eben sowieso nicht schafft, weil es sowieso nicht bringt, weil man vielleicht auch schon erfahrungsgemäß halt die ein oder andere Abnehmen, den ein oder anderen Abnehmversuch hatte, der eben nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte. Und das ist halt zum Thema Glaubenssatz auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Also bild dir deine eigenen Glaubenssätze und nicht die, die halt dein Umfeld eben sagt.
Was sind deine Glaubenssätze in Bezug auf Abnehmen und Training?
Für mich gibt es immer eine Lösung. Also egal, was für ein Problem vorliegt, egal wie steinig auch mal der Weg ist, es gibt immer eine Lösung, eine Möglichkeit, einen Weg, dass man eben zum Ziel kommt. Wie der aussieht, wie lange man dafür braucht, das ist natürlich individuell. Die Frage ist, wie geht man eben an ein Problem ran? Sieht man in einem Problem immer das Negative? Oder konzentriert man sich eben auf das Positive dahinter? Jetzt als Beispielszenario, an einem Tag passieren 10 Dinge, davon sind 9 Dinge positiv, eine Sache negativ. Auf was konzentriert man sich? Meistens leider auf das Negative. Um dem eben so ein bisschen vorzuwirken, macht es halt wirklich Sinn, sich zum einen aufs Positive zu konzentrieren und eben auch zu schauen, was kann ich aus dieser Situation mitnehmen, was kann ich aus dieser Situation lernen, also aus der negativen Situation, die im ersten Moment nur negativ ist, um das Ganze eben besser zu machen, um wieder Fortschritt zu haben.
Da gibt es auch einen Glaubenssatz oder etwas, was gerne mal gerade in der Abnehmszene gesagt wird, dass man, sagen wir mal, nach 18 Uhr nicht mehr essen sollte oder dass zum Beispiel nach 18 Uhr gerade die Kohlenhydrate dann dein Gewicht ziemlich stark zulegen. Wie ist denn deine Stellung dazu? Was kannst du uns dazu sagen?
Ein sehr häufig verbreiteter Glaubenssatz, den kann ich tatsächlich erstmal, was kann ich dazu sagen? Im Endeffekt ist da nichts dran. Weil was passiert? Wir haben eine gewisse Kalorienzufuhr, wenn wir essen. Diese Kalorienzufuhr als faktisches Beispiel sind zum Beispiel über einen Tag 2000 Kalorien. Du selber, um dein Gewicht zu halten, benötigst ebenfalls 2000 Kalorien. Heißt, wenn du genauso viel isst, wie du im Endeffekt auch verbrennst, nimmst du weder zu noch ab. Wann du diese Kalorien zu dir nimmst, das ist in dem Fall jetzt erstmal irrelevant. Es gibt ein paar Aspekte, die da eine Rolle spielen, wann man was essen sollte, aber wenn es um die Abnahme geht, ist das erstmal irrelevant. Das heißt, ob man jetzt auch um 20 oder 22 Uhr was isst, das macht dich nicht dick, auch nicht Kohlenhydrate. Am Ende geht es um die Kalorienbilanz. Wenn man, ich sage immer so schön, in der Nacht zu McDonald's fährt und einen Burger isst, der hat auch nicht mehr Kalorien als über den Tag hinweg. Die einzige Auswirkung, die das Ganze mit sich trägt, ist halt am nächsten Morgen die Waage. Wenn man natürlich spätabends was isst, dann hat man gegebenenfalls, was die Verdauung angeht, noch was im Magen drin und das wird sich auf der Waage bemerkbar machen. Genauso wie, jetzt wir hatten ja gerade das Beispiel Burger, wenn es ein Lebensmittel viele Kohlenhydrate hat oder auch viel Salz hat, zieht man Wasser und das ist eben temporär ein Wert, den man zumindest auf der Waage am nächsten Tag dann schnell auch mal bemerkt, aber da sollte man sich auf jeden Fall überhaupt gar keinen Stress machen. Das ist, wie gesagt, gar nicht schlimm.
Aber warum wird es dann immer wieder gesagt, dass man zum Abnehmen hungern muss oder auf bestimmte Lebensmittel verzichten? Warum ist es denn so in der Gesellschaft? Hat sich das festgesetzt?
Das stimmt, das stimmt. Im Grunde ist es so, dass die meisten Leute denken, man muss eben verzichten. Bedeutet, ich esse jetzt abends keine Chips mehr, die ich sonst eben super gerne gegessen habe. Oder ich darf jetzt nicht mehr Pizza essen gehen, gar kein Burger essen gehen. Das, was eben Lebensqualität ausmacht, weil es natürlich als ungesund eingestuft wird. Was die Leute aber nicht verstehen, ist, dass es sich eher um bei einem erfolgreichen Abnehmversuch um eine gesunde Ernährungsumstellung handelt. Das heißt, dass man sich eben anschaut, wo steht man jetzt gerade. Das Thema Kalorien ist natürlich irgendwann Stellenwert. Das heißt, wie viel sollte man über den Tag essen, um auch nachhaltig abzunehmen und daraufhin eben seine Ernährung anpasst. Da sollte und da muss aber auch Platz haben für eben mal was vermeintlich Ungesundes zu essen, wie jetzt das Thema Pizza, damit man eben auch weiterhin seine Lebensqualität hat und diese nicht verliert. Weil wenn man sich alles verbietet, was passiert? Man macht das für 4, 6, 8 Wochen, merkt auch, dass man 5, 6 Kilo verloren hat, aber im Nachhinein möchte man ja eben wieder das ein oder andere essen, worauf man jetzt bewusst verzichtet hat und zack ist das Gewicht wieder oben. Also das heißt, abschließend sollte man immer schauen, dass man sich mal ein bisschen mit dem Thema Kalorienbilanz auseinandersetzt, um halt diesbezüglich auch zu merken, was steckt eben hinter einzelnen Lebensmitteln und wie hat zum Beispiel in dem Fall auch eine Pizza mal einen Platz in so einem Ernährungsplan, ohne dass man darauf eben verzichten muss.
Jetzt hast du schon öfter eine Ernährungsbilanz erwähnt. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, beziehungsweise wie würdest du für einen beispielhaften Kunden so einen Plan erstellen, gerade so einen Ernährungsplan?
Im Grunde schauen wir uns erstmal an, wo steht diese Person jetzt gerade? Was ist das Ziel dahinter? Wie sieht der tägliche Alltag aus? Das heißt, wie viel Bewegung hat man zum Beispiel im Alltag? Was hat man für einen Job? Ist das eine sitzende Tätigkeit? Ist das eine stehende Tätigkeit? Macht man eben auch in seiner Freizeit schon irgendeine Sportart? Ja oder nein? Das hat im Endeffekt alles Einfluss auf die sogenannte Kalorienbilanz. Das heißt, wie hoch ist die Aktivität, das Aktivitätslevel, was man hat, um halt zu merken, wie viel verbrauche ich jetzt gerade schon an Kalorien. Man hat einen gewissen sogenannten Grundumsatz. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur im Bett liegen würde, sich nicht bewegt, dann verbrennt man beispielsweise 1500 Kalorien. Da gibt es gewisse Formeln, nach denen man das eben auch dann benennen kann. Und mit jeder Aktivität, die dazukommt, ist es alleine eben das Gehen in der Freizeit, sportliche Aktivität, teilweise auch gewisses Essen, was dazukommt, hat man einen sogenannten Aktivitätsumsatz, der on top gerechnet wird und damit hat man im Grunde seine komplette Kalorienbilanz. Das heißt, faktisch würde man zum Beispiel im Nachhinein 2000 Kalorien, wie eben in dem Beispiel, verbrennen. Das ist meistens so für Frauen ein Wert, die um die 70 Kilo wiegen. Und man möchte jetzt zum Beispiel eben abnehmen, das Thema Gewichtsreduktion ist einfach das Ziel, dann sollte man nachhaltig davon ungefähr 500 Kalorien abziehen. Das heißt, die Nahrungszufuhr wären dann ungefähr 1500, 1600 Kalorien, wo man nachhaltig eben mit abnehmen würde, damit das Ganze halt auch eben funktioniert, ja.
Ich denke, für jemand, der sich gerade in der Fitnesswelt nicht bewegt, das ziemlich komplex sein könnte, so einem Ernährungsplan zu folgen. Was würdest du sagen, was sind so die häufigsten Fehler, gerade beim Thema Abnehmen und wie hilfst du Menschen, die nicht so gut mit Plänen zurechtkommen?
Mhm. Zuallererst muss es meiner Meinung nach im Kopf oben Klick machen. Also man muss wissen, was ist das Ziel, wie wichtig ist das Ziel auch für einen, also dieses auch klar ausformuliert haben. Ich mache das immer gerne mit sogenannten smarten Zielen. Das heißt, das Ziel muss für einen spezifisch sein, das muss messbar sein, attraktiv, realistisch, aber auch terminiert. Nehmen wir das Beispiel abnehmen, ich möchte 10 Kilo verlieren. Das ist ganz klar eben erstmal ein spezifisches Ziel, was man hat. Attraktiv ist es auch auf jeden Fall für einen. Realistisch kommt auf die Zeit an, die man sich dahinter steckt. Und dafür ist eben auch das Thema terminiert wieder interessant. Wenn man jetzt weiß, 10 Kilo ist mein Ziel und ich sage jetzt mal ganz pauschal, pro Monat möchte man 2 Kilo abnehmen, dann ist hier ein klar realistisch terminiertes Ziel. Ich nehme die 10 Kilo in 5 Monaten ab. Das ist erstmal der wichtigste grundlegende Punkt, um halt einfach nachhaltig motiviert zu bleiben, dass man einen Plan hat, sich nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt dahinter und eben mit einer klaren Struktur dem Ganzen rangeht. Es bringt nichts, wenn man eben temporär jetzt gerade mal merkt, okay, ich nehme jetzt 2-3 Kilo ab, habe einen super Erfolg, in der nächsten Woche passiert nichts und man schmeißt das Ganze wieder über Bord. Also hier geht es wirklich darum, am Anfang müssen Ergebnisse da sein, dass man motiviert bleibt. Im Nachhinein, im Mittelfristigen geht es aber darum, dass man einfach was findet, was einen eben diszipliniert bleiben lässt. Weil niemand, auch ich nicht, haben langfristig immer Motivation. Es geht einfach darum, Struktur zu finden, Routinen einzubauen und eben da dran zu bleiben. Jeder hat in seinem Alltag Routinen, die einen sind positiv behaftet, die anderen vielleicht eben nicht ganz so gut, wie es sein sollte und sowas gilt es halt dann aufzubauen.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass viele Klienten mit einer, sage ich mal, weniger realistischen Erwartungshaltung kommen, dass man in 2 Wochen 20 Kilo abnimmt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gehst du damit um und wie findest du eine gesunde Balance zwischen Erwartungshaltung und den bestehenden Möglichkeiten?
Ja, zuallererst führen wir dann erstmal ein Gespräch, wo man eben genau sowas, so ein Thema angeht. Das heißt, wir formulieren ganz klar die Ziele aus dahinter und dann gebe ich halt auch immer Tipps und Empfehlungen für eben gesunde Erwartungshaltungen. Je nach Ausgangslage sagt man eben, eine gesunde Abnehmrate zum Beispiel pro Woche sind 0,5, teilweise bis zu 1 Kilo, wie gesagt, je nach Ausgangslage. Und sowas sollte dann auch einfach in der Erwartungshaltung eben mit untermauert werden. Es bringt nichts, wenn man eben sagt, man möchte jetzt 2 Kilo in der Woche abnehmen. Es funktioniert vielleicht über 1, 2, 3 Wochen, da gerade am Anfang eben viel Wasser rausgeht. Aber nachhaltig fällt man damit halt einfach hin, verliert die Motivation. Das heißt, der stetige Austausch, die stetige Kommunikation, einen Experten auch an der Seite zu haben, wenn man einfach merkt, man hat das Thema oder ist das Thema schon öfter angegangen, aber leider halt immer wieder mit Rückschlägen zu tun gehabt, ist eben super, super wichtig, dass man halt, wenn man Fragen hat, wenn man Hürden hat, immer wen da hat, der eben eine Lösung für einen parat hat und einen auch einfach nachhaltig eben motiviert.
Gerade beim Thema Abnehmen, denke ich, ist die eigene Verantwortung über den Körper sehr, sehr wichtig. Und ähnlich wie in der Physiotherapie muss man eben vermitteln, dass man auch zuständig und verantwortlich für seine Gesundheit ist. Das Problem ist aber häufiger, dass eben Klienten, so wie ich das denke, an dich die Verantwortung abgeben wollen. Wie gehst du damit um?
Das ist tatsächlich häufig der Fall. Also oftmals merke ich, dass Leute bei mir ein Coaching buchen, um im Grunde die Erwartungshaltung dahinter zu haben, ja, der Coach macht alles für mich. Das ist nicht so. Im Endeffekt bin ich der Begleiter, der Hinweiser. Ich gebe Tipps dahinter und Lösungen, wie man eben die eigene Umsetzung vorantreibt. Das heißt, hier geht es auch im Endeffekt wieder darum, konkret Lösungen für die individuelle Situation eben voranzubringen oder auch wieder zu suchen, die ganz klar zu machen, dass auch Verständnis von beiden Seiten aus da ist und im Grunde so halt wieder einen Fahrplan zum Beispiel Woche für Woche aufzustellen, was muss man selber umsetzen, also was ist die sogenannte Next Best Activity, dass man selber eigenständig weiterkommt zu seinem Ziel und vor allem auch nachhaltig lernt, wie funktioniert das Ganze für mich. Also der Ansatz eines guten zu einem nicht so guten Coaching ist, dass im Endeffekt überbracht werden muss, wie funktioniert das eben auch in der Praxis? Es bringt ja nichts, wenn man jetzt einen Ernährungsplan zum Beispiel bekommt, wo es dann heißt, ja, wenn du dich so ernährst, dann hast du in 10 Wochen dein Ziel von 5 Kilo Gewichtsreduktion erreicht. Man versteht aber überhaupt nicht, warum ist das Ganze so? Also dieses nachhaltige Lernen, dass eine Person eben auch selber weiß, welche Stellschraube muss ich anpassen, dass ich jederzeit wieder weiterkomme, oder eben auch selbst analysieren zu können, wenn es mal nicht so gut läuft, warum ist das Ganze so? Diese Informationen, die müssen eben mitgegeben werden, dass eine Person einfach sicher im Leben dasteht.
Gerade beim Thema Muskelaufbau wird häufiger gesagt, dass man, wenn man anfängt zu trainieren, man eben das Fett mit den Muskeln ersetzt. Wie stehst du dazu? Ist das überhaupt eine wahre Aussage?
So einfach ist das leider nicht möglich. Am Anfang bedingt schon. Warum? Um Körperfett zu verlieren, hatten wir eben schon das Thema, muss man mehr Aktivität am Tag haben, als man im Endeffekt zu sich führt in Form von der Ernährung. Heißt, wenn wir in einem sogenannten Kaloriendefizit sind, dann verlieren wir Körperfett. Wenn man jetzt auf der anderen Seite Muskelaufbautraining betreibt, ist es bei Anfängern tatsächlich auch möglich, in einem sogenannten Kaloriendefizit auch weiterhin Muskulatur aufzubauen. Das heißt, an dieser Aussage ist was dran. Es geht bis zu einem gewissen Punkt. Ab einem Trainingsfortschritt oder Trainingsstand, wenn man mal als Beispiel ungefähr 2 Jahre im Fitnessstudio ist und kontinuierlich vor allem auch trainiert hat, dann ist sowas leider nicht mehr möglich. Aber gerade für Anfänger ist das ein super spannendes Thema, dass man eben sowohl Körperfett verbrennen kann, als auch gleichzeitig Muskulatur aufbauen.
Gerade beim Thema Muskelaufbau gibt es sehr viele Trainingskonzepte. Ganz klassisch ist zum Beispiel, dass man an einem Tag eine bestimmte Muskelgruppe trainiert, einem anderen eine andere. Oder man setzt nur auf Ausdauertraining. Was ist deiner Meinung nach das Beste und welche Trainingskonzepte verwendest du in deiner Praxis?
Das Beste ist immer relativ. Es kommt natürlich darauf an, wie oft kann diese Person überhaupt zum Sport gehen? Dementsprechend schaut man sich auch an, welches Trainingskonzept ist überhaupt passend. Auf welchem Trainingslevel steht diese Person? Gibt es gesundheitliche Einschränkungen? Und aufgrund der Rahmenbedingungen, die im Endeffekt in einer Anamnese am Anfang erstmal geklärt werden, aufgrund dieser Bedingungen erstellt man ein Trainingskonzept. Das Trainingskonzept kann sowohl ein Ganzkörpertraining sein, dass man also an einem Trainingstag, wie der Name schon sagt, den kompletten Körper trainiert. Es kann aber auch ein sogenannter Split sein, dass man zum Beispiel Muskelgruppen eben separiert. Ich bin kein Fan davon, dass man jeden Tag nur eine Muskelgruppe trainiert. Das macht für die allermeisten Leute überhaupt gar keinen Sinn. Man kann pauschal sagen, dass man auf jeden Fall 2-mal in der Woche einen sogenannten Reiz gesetzt haben sollte. Das heißt, wenn man sich jetzt beispielsweise mal die Beinmuskulatur in den Vordergrund nimmt, sollte man 2-mal in der Woche die Beine trainiert haben. Ob man das jetzt macht, indem man 2-mal einen Ganzkörperplan zum Beispiel durchführt, wo ja die Beine auch 2-mal trainiert werden, oder sagt, okay, ich habe jetzt Tag A und Tag B, trainiere also beispielsweise einmal meinen ganzen Oberkörper, an dem anderen Tag die Beine und wiederhole das dann nochmal, muss also auch schon 4-mal in der Woche zum Sport. Das ist eben super, super individuell vom zeitlichen Faktor, von den Zielen, vom Trainingsstand. Nur auf Ausdauertraining würde ich persönlich nie setzen. Weil gerade im Alltag, gerade auch präventiv fürs Alter, ist eine grundlegende Muskulatur essentiell. Super viele Leute haben Probleme mit dem Rücken, Rückenschmerzen, Schulter-Nackenschmerzen durch die Bürojobs und ein vernünftiges Ausdauertraining wird da keine relevanten Unterschiede bringen. Hier geht es eben darum, konkret die Kombination aus einem, also ein ganzheitliches Training zu machen, bedeutet Kombination aus Kraft, Ausdauer und auch Beweglichkeitstraining. Wenn die Zeit zum Beispiel jetzt mal wirklich knapp sein sollte, wäre meine Meinung sogar, das Krafttraining, das Muskelaufbautraining überwiegt dem Ausdauertraining.
Wie triffst du Entscheidungen in Bezug auf Trainingsdosierung? Führst du da ein Anamnesegespräch? Hast du da bestimmte Testverfahren? Wie dosierst du das Training für die Kunden?
Genau, am Anfang wird erstmal eine Anamnese gemacht, wo man eben dann merkt, wo steht diese Person eigentlich? Wo möchte diese Person hin? Und dann fangen wir eben erstmal mit einem grundlegenden Trainingskonzept an. Als Beispiel ist es am Anfang Ganzkörpertraining. Hier schauen wir uns auch an, was sind zum Beispiel jetzt gewisse Disbalancen, die man hat, was sind vielleicht Schwächen, die man muskulär hat. Das wird alles in einer Anamnese eben auch herausgestellt. Und aufgrund dieser ganzen Parametern wird die Trainingsplanung erstellt. Hier ist man wöchentlich in einem Austausch, in einem Feedbackgespräch, um eben auch zu schauen von dem Thema Dosierung her, passt das für einen? Sollte das mehr oder weniger sein? Weil es gibt nicht von Anfang an eine pauschale Aussage, das ist eben das Ideal für dich. Das stellt sich heraus. Das stellt sich heraus, indem man zum Beispiel merkt, habe ich irgendwann Schmerzen im Training? Fühle ich vielleicht eben sogar schon zu viel durch? Das Thema Entwicklung im Training, also die sogenannte Progression, die auch für den Muskelaufbau sehr, sehr entscheidend ist, komme ich also im Training kontinuierlich weiter? Schaffe ich es, meine Gewichte zu steigern? Schaffe ich es, vielleicht meine Wiederholungen zu steigern? Und das sind alles relevante Dinge, die man eben Woche für Woche überprüft, um eben zu schauen, ob das Thema Dosierung im Training ideal ist oder vielleicht auch eben was angepasst werden sollte. Ja. Also der stetige Austausch ist am Ende der Schlüssel.
Hast du Möglichkeiten, den Fortschritt zu messen, zum Beispiel auf Muskelkraft oder Muskelumfang?
Den Fortschritt messen tue ich im Endeffekt eher über transparente Werte, wie das Thema Leistung im Training. Was die Muskelgröße angeht, kann man das nicht immer beeinflussen, dass man jetzt eben sagt, okay, innerhalb von 2-3 Monaten nehme ich bewusst an gewissen Stellen Muskulatur zu. Wenn man aber jetzt zum Beispiel im Training eben merkt, man schafft Progression, also in Form von mehr Belastung beispielsweise, und dabei ist die Ausführung die gleiche, man fälscht also jetzt nicht irgendwo ab, sondern hat wirklich mehr Belastung mit gleichbleibender Ausführung, die man bewerkstelligt bekommt, dann weiß man auch, der Muskel, der hypertrophiert, passt sich also an und dadurch weiß man auch, dass Muskelaufbau entsteht. Darüber hinaus kann man das sehr, sehr leicht auch über Umfangsmessungen machen, also sich ganz klassisch zum Beispiel ein Maßband nehmen und sowas wie den Bauchumfang mal abmessen, vielleicht auch die Arme, wen es interessiert, die Beine, dass man eben da auch merkt, was tut sich eben explizit dran und was ich on top immer machen würde, sind Vorher-Nachher-Bilder. Dass man sich jederzeit einmal im Monat oder aber auch sogar einmal in der Woche an eine Stelle stellt, die immer dieselben Rahmenbedingungen hat. Das kann zum Beispiel das Badezimmer sein, es kann auch sonst irgendwo in der Wohnung sein, was man bestenfalls eben auch vom Tageslicht mit denselben Verhältnissen hat, entweder abdunkelt und klassisches Licht nimmt oder auch Tageslicht, aber dann sollte die Uhrzeit auch immer nahezu gleich sein, um einfach Referenzwerte zu haben. Das ist meiner Meinung nach so das beste Vorgehen, dass man eben auch merkt, man kommt weiter, man hat eben Fortschritt in dem, was man tut.
Und wie erstellst du deine Trainingspläne? Hast du eine bestimmte Software? Machst du das mit Stift und Papier oder einfach auf Basis von Vorzeigen nachmachen? Also wie gehst du da vor?
Zum damaligen Zeitpunkt, zu den Anfangsphasen 2016, war es tatsächlich so, dass es klassisch meist über eine Excel-Tabelle gelaufen ist, die man eben aufschreibt, wo man die Übungen eben reinschreibt. Mittlerweile entwickelt sich das natürlich auch alles ein bisschen weiter und da habe ich mittlerweile auch exklusive Apps, über die man dann arbeitet, wo die Trainingsplanung auch per Video, also die einzelne Übung auch per Video hinterlegt ist, sodass man im Endeffekt auch immer wieder genau weiß, wie soll man das Ganze ausführen, was ist vor allem jetzt auch mit einer gewissen Übung gemeint, falls man sich halt die Namen nicht immer merken kann. Und dort trägt man dann eben sowohl die Belastungen ein, die man halt absolviert hat in der einzelnen Einheit, wie auch die Wiederholung, die man geschafft hat und kann sich so eben ganz einfach nach der Struktur langhangeln, um am Ende halt auch zu sehen, was ist jetzt konkret eben mein Fortschritt im Training. Weil es bringt halt nichts, wenn man jetzt sagt, okay, mein Trainingsplan besteht aus 7 oder 8 Übungen und am Ende absolviere ich die zwar alle, aber ich kenne meine Gewichte nicht, ich kenne meine Wiederholung nicht, ich mache es halt einfach. Das ist das beste Rezept dazu, dass nichts passiert. Und um das halt zu umgehen, ist es halt unabdingbar, sein Training, man sagt dazu, zu tracken, also im Endeffekt zu messen. Und das kann man über die App, über die ich persönlich arbeite, ideal machen.
Und basierend auf deinen Erfahrungswerten, was ist das beste Training für den Muskelaufbau? Weil das ist sehr häufig ein Thema, gehe ich davon aus, bei deinen Klienten.
Ja. Am Ende geht es hier auch wieder um das Thema Progression. Also auch hier gibt es wieder nicht das beste Training. Das beste Training ist immer individuell das, was einem auch Spaß macht. Wenn man jetzt vermeintlich sagt, es würde eine Übung geben, welche die angeblich beste Übung ist, dann bringt es nichts, diese Übung zwar im Trainingsplan drin zu haben, welche einem aber zum Beispiel gar keinen Spaß macht, und nach 4, 6, 8 Wochen zu merken, okay, ich gehe jetzt gar nicht mehr trainieren, weil ich auf diese Übung einfach keinen Bock habe. Hier muss man eben schauen, dass man eine Mischung findet aus natürlich zielführender Struktur dahinter. Bedeutet, dass man zum Beispiel in einem Ganzkörpertraining logischerweise auch den ganzen Körper abdeckt und jetzt nicht nur interessenshalber sagt, ich mache kein Beintraining, deshalb trainiere ich jetzt nicht die Beine. Aber auch das Thema Spaßfaktor einfach einen enormen Stellenwert hat. Am Ende geht es bei zielführendem Muskelaufbautraining um das Thema Kontinuität, dass man regelmäßig dran bleibt, immer am Ball bleibt und ja, Step by Step dadurch auch wiederum weiterkommt. Das heißt, abschließend, es gibt nicht die besten Übungen oder es gibt auch nicht den besten Plan. Am Ende ist halt einfach entscheidend, macht dir das Spaß, führst du es regelmäßig durch und trainierst du halt auch leistungssteigernd. Das ist der Schlüssel. Wiederholungen haben bedingt auch einen Stellenwert dazu beigetragen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das macht man in der Physio ja auch gerne oder in der Reha, wenn irgendwas Akutes vorlag oder auch vorliegt, dass man natürlich sich eher in einem etwas höheren Wiederholungsbereich aufhält. Beispielsweise 20 Wiederholungen, je nachdem sogar aufwärts. Dadurch hat man natürlich verhältnismäßig leichtere Belastungen, um auch einfach das Verletzungsrisiko irgendwo zu minimieren oder gleich null zu stellen. Das macht man natürlich auch erstmal, um in gewisse Bewegungsabläufe, in gewisse Strukturen erstmal wieder reinzukommen, vielleicht auch gewisse Bewegungen zu lernen. Wenn man jetzt hier das Thema Muskelaufbau in den Vordergrund stellt, dann würde ich die Wiederholungen allerdings deutlich runterschrauben. Das heißt, grob gesagt, alles zwischen 8 und circa 15 Wiederholungen plus minus wäre hier ein idealer Raum von den Wiederholungen, wo man sich drin aufhalten sollte, um eben auch das Thema Muskelaufbau bestmöglich anzusteuern. Damit sind wir am Ende bei einer Mischung zwischen, ich erhöhe jetzt wirklich auch mal die Belastung, weil der Muskel braucht einfach eine gewisse Belastung, um eben sich anpassen zu können. Aber es ist auch noch nicht so schwer, wie jetzt bei 3, 4, 5 Wiederholungen, wo man ausschließlich seine Maximalkraft mit trainiert und dort natürlich auch das Thema Verletzungsrisiko auch deutlich höher sein würde. Deshalb bedingt zu einem Plan, der einem Spaß macht, ist eben auch entscheidend, in welcher Wiederholungsreihenfolge oder Frequenz trainiert man dahinter. Und da würde ich eben sagen, 8 bis 15 Wiederholungen.
Welche Vorteile hat denn das Training noch? Also wir haben ja zum Beispiel die Tatsache, dass man, wenn man trainiert hat, besser schlafen kann. Welche Vorteile hat es noch?
Genau. Einmal baut man dadurch natürlich super Stress ab. Also gerade für den Alltag, wenn man den ganzen Tag jetzt im Büro war oder allgemein arbeiten war, um einfach mal abschalten zu können, ist das Training einfach unabdingbar. Viele Leute verwechseln das auch mit, ja, ich gehe abends jetzt auf die Couch, um mich auszuruhen, weil viele auch damit das in Verbindung stellen, Training raubt mir irgendwo Energie. Aber das ist nicht so, das ist auch wieder das Thema Glaubenssatz, Erwartungshaltung. Wenn man mal eine Zeit lang beim Sport war, merkt man, dass einem das eben Energie gibt. Und das Thema Stressabbau ist da ein ganz, ganz großer Stellenwert. Eben, man schläft deutlich besser, ist also auch am nächsten Tag viel energiegeladener, hat einfach über den ganzen Tag hinweg deutlich mehr Energie. Der Ausgleich ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, genauso wie auch die soziale Komponente, dass man einfach mal ein paar neue soziale Kontakte knüpft. Das unterschätzen auch sehr, sehr viele Leute. Was auch ein enorm wichtiger Punkt ist, auch bei psychischen Krankheiten kann Training enorm positiv beisteuern. Da habe ich auch im eigenen Kreis schon sehr, sehr viele Leute gehabt, die im Grunde psychische Krankheiten hatten, wie beispielsweise auch, dass sie stark depressiv waren. Und das Krafttraining hat dort enorm positiv beigetragen. Ja, also man unterschätzt auch die passiven Faktoren vom Krafttraining oder vom sportlichen Training her einfach enorm. Deshalb, außer abzunehmen, ein besseres Körpergefühl zu haben, sich wieder wohl im Körper zu fühlen, sollte man diese Faktoren eben definitiv nicht unterschätzen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei depressiven Klienten die Motivation auch eine Riesenrolle spielt oder spielen kann. Wie gehst du damit um? Wie motivierst du deine Klienten?
Ja. Hier geht es einfach darum, dass die Ergebnisse da sein müssen. Am Anfang geht es um Motivation, am Anfang steigt jeder ein oder fängt immer an, weil man Lust auf was hat, weil man Lust auf Veränderungen hat, weil man motiviert ist. Oder aber auch manche, weil es halt sein muss, weil man einfach merkt, man hat zum Beispiel Schmerzen und die Lösung ist das Training, aber auch da hat man eine gewisse Motivation raus, also das ist eine sogenannte extrinsische Motivation, die von außen kommt, weil man halt versucht, dadurch die Schmerzen eben loszuwerden, aber jeder hat eben seine Motivation. Und um die eben auch aufrechtzuerhalten, ist es halt einfach super, super wichtig, dass Ergebnisse, Resultate folgen. Heißt jetzt auch, was das Thema Depression angeht. Hier wollen wir vor allem schauen, dass eine Person, eine Klientin, ein Klient möglichst schnell einfach Mehrwert von dem Ganzen bekommt und eben nach wenigen Wochen schon merkt, okay, es ist Veränderung. Ich habe einen Antrieb im Leben. Ich weiß, dass ich irgendwo dran festhalten kann. Und das ist halt einfach das Allerwichtigste.
Sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen? Hast du vielleicht noch etwas, was du gerne deinen Klienten oder zukünftigen Klienten mitgeben würdest?
Im Grunde kann ich nur jedem empfehlen, wenn man sowohl mit der Ernährung seine Problematiken hat, als auch mit dem Training, sucht euch Hilfe. Sucht euch Unterstützung, sucht euch einen Experte, der euch auf diesem Weg begleitet. Ihr müsst es nicht alleine machen. Der weitere Punkt, wenn man eben sagt, man möchte so eine Thematik eigenständig angehen, zieht es durch. Ergebnisse kommen nicht von heute auf morgen. Setzt euch klare Ziele, klare Erwartungshaltungen, strukturiert, formuliert die Ziele komplett aus, nach den smarten Zielen, wie vorhin schon erwähnt, und adaptiert, also kontrolliert diese Ziele immer wieder. Vielleicht seid ihr auch schneller vorangekommen als das, was ihr euch als Zielsetzung niedergeschrieben habt. Dementsprechend kann man ja auch seine Ziele immer mal wieder so ein bisschen anpassen, adaptieren, damit man die eben neu ausformuliert. Also klare Ziele zu haben, ist ein super wichtiges Thema. Was ist meine Struktur? Was ist mein Plan dahinter? Was ist vor allem auch euer Warum? Warum ist das Ganze wichtig? Hier geht es nicht darum, ich möchte abnehmen. Da sind tiefgründigere Punkte hinter. Abnehmen ist die Oberfläche, das Angekratzte. Also schaut wirklich mal, warum möchtet ihr das machen? Ich gebe da immer meinen Klienten mit auf den Weg, hinterfragt euch dieses Warum 7-mal. Das erste Warum ist das Thema Abnehmen. Irgendwann geht es in das Thema rein, ich möchte mit meinen Enkeln noch spielen können, sonst kann ich mich zum Beispiel, wenn ich nichts mehr dran ändere, nicht mehr bewegen. Es kann sein, dass man mehr Jahre zu leben hat. Sowas sind tiefgründige Warums. Die müssen einem ganz, ganz klar sein. Und macht Sport. Sport muss kein Fitnessstudio sein. Wenn ihr sagt, es ist, also das Fitnessstudio, das schreckt mich ab, da fühle ich mich nicht wohl, da habe ich keinen Spaß dran, dann sucht euch was anderes. Aber zum Thema Ausgleich, zum Thema Weiterkommen, zum Thema auch Muskulatur aufbauen, macht auf jeden Fall Sport. Was es ist, ist erstmal irrelevant, nur etwas zu machen, das ist der erste Schritt.
Vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und deine Expertise. Auch hier eine offene Einladung, wenn Sie abnehmen wollen oder Muskel aufbauen möchten. Benedikt ist hier der richtige Ansprechpartner und kann Ihnen auf jeden Fall hierbei helfen. Falls Sie akute Beschwerden haben, Rückenbeschwerden, Schulterbeschwerden, dann kommen Sie auch gerne zu uns in die Praxis in der Berliner Freiheit 16. Genaueres finden Sie auch in der Beschreibung von dem Video oder von dem Podcast. Auch hier haben wir durch unsere Kooperation mit Benedikt eine Sonderangebote. Falls Sie bei uns Patient gewesen sind, dann können Sie auch vergünstigt weitermachen, entweder mit dem Abnehmen oder mit dem Muskelaufbau gemeinsam mit Benedikt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie eingeschaltet haben, und ich würde mich auch hier freuen, wenn Sie bei dem nächsten Podcast auch wieder dabei sind. Vielen Dank.